Ich möchte heute mit euch über ein wichtiges Thema nachdenken im Rahmen unserer Vortragsreihe. Wie ist das jetzt, wenn ich gläubig werde, wenn ich Jesus mein Leben anvertraue? Es ist ganz schön, wenn man jeden Tag so Vorträge hört, sich mit Geistlichen beschäftigt, aber was ist, wenn dann wieder der Alltag kommt? Und ich möchte mit euch 5 Strategien anschauen, 5 Schritte für geistlichen Gewinn. Wie kann ich geistlich wachsen? Als erstes habe ich euch hier ein Bild mitgebracht. Vielleicht kennt ihr die Geschichte dazu, wo ein König sich einen Scherz erlauben wollte und er hat unterschiedliche blinde Menschen zu sich kommen lassen, hat ihnen einen Elefant dorthin gestellt. Und sie sollten irgendein Teil fassen, sie hatten noch nie einen Elefant gesehen vorher, sollten irgendein Teil fassen und dann beschreiben, wie sieht ein Elefant aus. Und jeder hatte so seine Vorstellung vom Elefant. Der eine hier, der sagte, also ein Elefant ist so wie eine Kordel. Der muss so wie eine Kordel sein. Oder der eine hier sagte, ein Elefant ist wie ein Rhabarberblatt. Oder hier der sagte, Elefant, das ist wie so ein Riesenberg. Und der andere sagte, Elefant, ein Elefant ist wie ein Baumstamm. Und so hat jeder seine Vorstellung gehabt und sie haben einen großen Streit angefangen, wie denn jetzt ein Elefant aussieht. Weil jeder hatte so seinen Teil. Jeder hatte so sein Stück seiner Wahrheit über den Elefanten erkannt. Und jetzt haben sie sich gestritten. Viele denken, so ist es auch mit den Religionen. Viele denken, so muss es sein, weil der eine glaubt das, der andere glaubt das. Du hast deinen Teil der Wahrheit erkannt, ich habe meinen Teil der Wahrheit erkannt. Und die Frage, die dahinter steckt, führen alle Religionen zu Gott? Manche denken, das ist eh alles der gleiche Gott. Der Gott der Christen und der Gott der Moslems und bei den Buddhisten, gut, da gibt es eh jetzt keinen Gott in dem Sinne. Dann gibt es die Naturreligionen und irgendwie führt alles doch zu dem einen großen Prinzip, alles ein Gott. Ist es wirklich so? Ich glaube nicht. Wenn der Mensch auf sich allein gestellt ist, dann ist er völlig überfordert zu wissen, was Wahrheit ist. Und Wahrheit ist immer singular. Also es gibt nicht die Wahrheiten. Also ganz einfaches Beispiel, wenn ich sage 1 plus 1 ist gleich 2, sehr gut. Und jetzt komme ich, also du sagst 1 plus 1 ist 2 und ich sage aber, nein, 1 plus 1 ist 3. Für mich ist 1 plus 1 3 und für dich ist 1 plus 1 2. Okay, dann ist doch okay. Also du hast das erkannt, ich habe halt das erkannt. Deine Wahrheit, meine Wahrheit. Hauptsache, wir lieben uns alle. Das greift zu kurz. Aber wenn wir als Menschen uns, ich meine, 1 plus 1 ist ja noch relativ einfach, ja? Aber wenn es um geistliche Fragen geht, wenn es um Ewigkeitswerte geht, wenn es um Wahrheiten geht, die diese geistliche Dimension betreffen, dann sind wir Menschen sehr, sehr schnell überfordert, weil wir in uns selbst nicht diesen Wahrheitsfunken in uns haben. So wie wir das gesehen haben an einem Abend, wo wir gesagt haben, das menschliche Herz ist böse, ist trügerisch. Ich kann mich nicht auf meine eigenen Gedanken, auf meine eigenen Gefühle verlassen. Ich brauche einen Maßstab, der außerhalb von mir ist. Ich brauche die Offenbarung Gottes. Und wir haben gesehen, dass Jesus in Fragen der Wahrheit einen ganz eindeutigen Anspruch stellt. Wenn er hier sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben, ohne mich kann niemand zum Vater kommen. Das heißt, das Christentum ist nicht irgendeine Erfindung einer Kirche, sodass ich auf einer Bischofskonferenz die Leute dort getroffen habe und gesagt, ja, 18-5 Stimmen bei 3 Enthaltungen, okay, angenommen, wir gründen das Christentum. Sondern der christliche Glaube geht auf eine historische Person zurück, auf ein historisches Ereignis. Jesus von Nazareth wird Mensch, er lebt hier ein gerechtes Leben, ein vollkommenes Leben ohne Sünde, er stirbt den stellvertretenden Tod und er ist auferstanden. Das heißt, im Mittelpunkt des christlichen Glaubens steht nicht irgendeine Lehre, sondern im Mittelpunkt des christlichen Glaubens steht eine Person und die Beziehung zu dieser Person. Viele Menschen verstehen das nicht und denken, ja, ich glaube ja auch irgendwie. Ich glaube auch, dass es da irgendetwas gibt. Ich glaube auch, dass irgendeine höhere Macht irgendwie alles unter Kontrolle hält und irgendwie die Fäden in der Hand hat. Aber es geht um eine Beziehung. Im christlichen Glauben geht es um eine Beziehung zu dem, der sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Und es ist ja ein unerhörter Anspruch, den Jesus hier stellt in einer pluralistischen Gesellschaft, wo jeder sagt, ja, du machst das, ich mach das, passt alles irgendwie zusammen. Und dieser Absolutheitsanspruch von Jesus fordert jeden Menschen heraus. Weil Jesus nicht irgendwie das mit seinen Platz, seine Stellung nicht mit irgendjemand anderem teilen kann. Das geht nicht. Von seinem Anspruch her. Weil er sagt nicht, ich kenne den Weg, ich kenne die Wahrheit, ich kenne das, was zum Leben führt, sondern er sagt, ich bin es selbst, ich bin es. Und wir haben uns das angeschaut, vielleicht erinnert ihr euch an diese Folie, wo wir uns angeschaut haben, dass Jesus beansprucht, Gott zu sein. Und wir haben gesehen, dieser Anspruch ist entweder falsch, dann ist das Christentum vergessen, dann hat es keine Bedeutung, dann ist das Christentum der größte Betrug, den es überhaupt gab. Oder es ist ein berechtigter Anspruch, dann ist er tatsächlich das, was er sagt zu sein, nämlich Gott und Erlöser. Und dann habe ich nur diese beiden Möglichkeiten. Ich kann ihn annehmen oder ich kann ihn ablehnen. Das heißt, Jesus war nicht einfach nur ein großer Sittenlehrer, nicht einfach nur ein guter Mensch, den es zu bewundern gilt, sondern sein Anspruch war ein ganz anderer. Sein Anspruch war, dass er Gott ist, dass er der Schöpfer ist, dass er der Erlöser ist. Und wenn ich mich diesem Anspruch stelle, das haben wir gesehen, wenn ich mich diesem Anspruch stelle, dann läuft es auf eine Entscheidung heraus. Eine Entscheidung, die ich treffen muss. Hier am Anfang des Johannesevangeliums stehen diese Worte. Am Anfang war das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Der, der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Durch ihn ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. In ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht der Menschen. Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Jesus ist mein Schöpfer. Durch ihn ist alles geworden. Er ist der Schöpfergott. Er ist das Wort. Diese Welt ist durch ihn entstanden. Jesus ist aber nicht nur der Schöpfer, sondern Jesus ist auch mein Erhalter. Wie es im Kolosserbrief steht, durch ihn, also durch Jesus, ist alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Sichtbares und Unsichtbares, Königreiche und Mächte, Herrscher und Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen, denn Christus war vor allem anderen und alles besteht durch ihn. Jesus ist der Erhalter. Er hat nicht nur alles geschaffen, sondern es besteht auch alles durch ihn. Und Jesus ist nicht nur mein Schöpfer und mein Erhalter, sondern Jesus ist auch mein Erlöser. Hier wieder ein Text aus dem Neuen Testament, aus dem Philipperbrief. Seht auf Jesus Christus. Obwohl er in göttlicher Gestalt war, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, Gott gleich zu sein. Nein, er verzichtete darauf und wurde einem Sklaven gleich. Er nahm menschliche Gestalt an und wurde wie jeder andere Mensch geboren. Er erniedrigte sich selbst und war Gott gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Kann ich das annehmen, dass Jesus mich wirklich liebt? Bist du von Jesus geliebt? Seine Motivation, Mensch zu werden, hier zu leben, unsere Schuld auf sich zu nehmen, seine Motivation war Liebe. Und kann ich das annehmen, dass er es wirklich gut mit mir meint? Dass er für mich ist, dass er nur das Beste für mich will? Ich finde es wunderschön, wie der Paulus im Römerbrief das ausdrückt. Kann man wirklich noch mehr erwarten? Wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? Gott hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle dem Tod ausgeliefert. Sollte er uns da noch etwas vorenthalten? Wer könnte es wagen, die von Gott Auserwählten anzuklagen? Niemand, denn Gott selbst hat sie von aller Schuld freigesprochen. Wer wollte es wagen, sie zu verurteilen? Keiner, denn Christus ist für sie gestorben, ja noch mehr. Er ist vom Tod auferweckt worden und hat seinen Platz an Gottes rechter Seite eingenommen. Dort tritt er jetzt vor Gott für uns ein. Was also könnte uns von Christus und seiner Liebe trennen? Leiden und Angst vielleicht? Verfolgung? Hunger? Armut? Gefahr oder gewaltsamer Tod? Denn ich bin ganz sicher, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch irgendwelche Gewalten, weder Hohes noch Tiefes oder sonst irgendetwas können uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus Christus, unserem Herrn, schenkt. Irgendeine Weltkrise, irgendeine neue Weltordnung, irgendeine persönliche Krise, Verfolgung, irgendetwas, gibt es irgendetwas, was mich von der Liebe Gottes trennen könnte? Wer auf der Seite Gottes steht, der steht auf der Seite des Siegers. Wer Gottes Liebesangebot annimmt, der kann nur gewinnen. Wenn Jesus hier sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben, dann hat er ein Recht, diesen Anspruch zu vertreten. Er ist der Schöpfer, er ist der Erhalter, er ist der Erlöser. Und es ist wichtig, so wichtig zu verstehen, ich sage es nochmal, im Mittelpunkt des christlichen Glaubens steht nicht eine Lehre, stehen nicht irgendwelche Gebote, stehen nicht irgendwelche Dogmen, sondern im Mittelpunkt des christlichen Glaubens steht eine Person. Natürlich sind die Lehren der Bibel wichtig, aber ohne Jesus im Mittelpunkt ist alles bedeutungslos. Wenn Jesus nicht der Mittelpunkt meines Lebens ist, dann bringen mir all die biblischen Lehren null, nichts. Dann sind sie null und nichtig. Dann habe ich vielleicht ein etwas besseres Leben dadurch, weil die Gebote Gottes, all das führt dazu, dass ich ein gutes Leben führen kann, ein zufriedenes Leben. Aber ich gehe dann trotzdem am eigentlichen Leben vorbei, wenn Jesus nicht der Mittelpunkt meines Lebens ist. Jesus hat gesagt, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Ich versichere euch, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit. Das heißt, wenn ich mit Jesus lebe, wenn er der Herr meines Lebens ist, dann bin ich nie alleine. Auch in der dunkelsten Stunde meines Lebens, auch im letzten Chaos dieser Weltzeit, er sagt, ich bin bei dir. Gemeinsam, sagt er, gemeinsam werden wir das Ziel erreichen. Gemeinsam werden wir auf der neuen Erde sein. Und er führt mich gut. Am Mittwoch hatten wir über die vier Schritte der Erlösung nachgedacht. Und ich bin so dankbar, dass auch heute noch Menschen zu Jesus finden. Dass es heute noch Zeit der Gnade ist, wo Menschen ihr Leben ihm anvertrauen können, wo sie dieses Angebot annehmen können, sagen können, ja, ich will dein Kind sein, bitte führe mich. Wir hatten uns diese vier Schritte angeschaut, dass ich akzeptiere, dass ich ein Sünder bin und dass ich es niemals alleine schaffe, dass ich mich nicht alleine erlösen kann, dass Jesus Christus für meine Sünden gestorben ist, dass ich meine Sünden bereue und bekenne und mich entscheide, Jesus nachzufolgen. Diese Schritte, die ich gehen muss, um ein Kind Gottes zu werden. Die Frage ist aber dann, wie geht es weiter? Wenn ich jetzt ein neues Leben mit Jesus führe, die Bibel sagt, wenn ich neu geboren bin, dann wie läuft es weiter? Wenn im Mittelpunkt des christlichen Glaubens eine Beziehung steht, wie kann ich diese Beziehung pflegen? Wie kann diese Freundschaft wachsen? Wie kann diese Freundschaft zu Jesus immer tiefer werden? Und das ist ein wichtiger Aspekt des christlichen Glaubens, denn wenn wir uns das vom Biologischen her anschauen, wenn ein Kind geboren wird, neu geboren wird, was passiert dann mit dem Kind? Es muss wachsen, oder? Also wenn ein Kind 50, 52, 53 Zentimeter groß ist, auf die Welt kommt, dann bleibt es nicht so klein. Wenn es das, was es an Nahrung bekommt, nicht umsetzt in Wachstum, dann ist irgendwas faul. Dann ist es krank. Und es wird auf kurz oder lang sterben. Und genauso ist es auch bei uns. Wenn wir als Kinder Gottes neu geboren werden, dann setzt ein Wachstumsprozess in Gang. Und dieser Wachstumsprozess dauert das ganze Leben. Und so möchte ich gerne fünf Schritte anschauen, wie kann ich die Beziehung zu Jesus pflegen? Wie bleibe ich bei Jesus? Wie kann ich im Glauben wachsen? Der erste Punkt, rede mit Gott. Manche sagen auch beten dazu. Mit Gott reden. Jesus, für ihn war das Gebet etwas sehr, sehr Wichtiges. Das Gespräch mit seinem Vater im Himmel. Er hat sich Zeit genommen. Immer wieder, wenn wir die Evangelien lesen, sehen wir, wie dort berichtet wird, dass er sich an einen einsamen Ort begab, dass er sich Zeit nahm, um ungestört beten zu können. Für ihn war es diese Kraftquelle für sein Leben hier auf dieser Erde. Hier lesen wir im Lukas 6, Vers 12, es begab sich aber zu der Zeit, dass er auf einen Berg ging, um zu beten, und er blieb die ganze Nacht über im Gebet. Von Luther stammt dieses Wort: Das Gebet ist in meinem Leben am wichtigsten. Wenn ich es nur einen einzigen Tag vernachlässigen würde, würde mein Glaubensfeuer rasch erkalten. Viele Christen teilen diese Erfahrung. Damit eine Beziehung wachsen kann, braucht man das Gespräch, den Austausch. Und das ist genau wie in einer Ehe, wenn ein Mann und eine Frau aufhören, miteinander zu reden, was wird dann dabei rauskommen? Es ist schwierig. Die Liebe wird langsam aber sicher absterben. Im Psalm 62 heißt es, ihr Menschen, vertraut ihm jederzeit und schüttet euer Herz bei ihm aus. Gott ist unsere Zuflucht. Ich darf mit allem, was mich beschäftigt, mit allem, was mich bedrückt, zu ihm kommen, mit meinem Kummer, mit meiner Freude, das, was ich erlebe, mit Gott besprechen. Und er sagt, ich höre auf dich. Und dieses Bild, bei ihm das Herz auszuschütten, das ist so ein schönes Bild. Ich darf alles vor ihm ausbreiten. Ich habe immer, wenn ich das lese, habe ich so ein Bild im Kopf, als unsere Kinder noch klein waren, wir hatten so einen großen Eimer mit Bauklötzen. Und wenn sie spielen wollten, dann haben sie nicht die Bauklötze so einzeln aus dem Eimer genommen. So, und jetzt sind endlich alle draußen und jetzt können wir damit bauen, sondern sie haben den Eimer genommen und dann alles auf dem Boden verteilt. Und dann konnte man sehen, ah, da ist das, da, das baue ich jetzt zusammen. Und man hatte den Überblick. Und dieses Bild habe ich hier vor Augen. Wenn es heißt, schüttet euer Herz vor ihm aus. Das heißt, ich schütte alles vor Gott hin. Es hat alles seinen Platz vor Gott. Ich darf ihm alles sagen, alles. Alles gehört dort zu ihm. Und in seiner Gegenwart, mit seinem Blick, kann ich dann anfangen, Dinge in meinem Leben wieder neu zu sortieren. Beten ist das Atmen der Seele. Wie lange können wir es ohne Atmen aushalten? Wer bei den Gesundheitsvorträgen von Alexei aufgepasst hat, aber da braucht man gar nicht aufzupassen, das weiß man auch so. Manche schaffen es 2 Minuten, manche Perlentaucher sogar 6 Minuten oder so, aber länger nicht. Ich brauche das Atmen, um am Leben zu bleiben. Genauso brauche ich das Gebet, um am Leben zu bleiben. Und natürlich könnten wir jetzt sehr, sehr viel über das Gebet noch reden, wie man betet und was Jesus über das Gebet gelehrt hat. Aber wir haben ja noch andere Punkte. Dieser Punkt, als erstes das Gespräch mit Gott zu führen, die Kommunikation aufrechtzuerhalten. Paulus schreibt, betet ohne Unterlass. Also das ganze Leben, mein ganzer Tagesablauf kann ich in Verbindung mit Gott bleiben. Ich brauche mich nicht immer hinzuknien, um zu beten. Ich kann auch während der Arbeit beten, während ich am Herd stehe, während ich an der Hobelbank stehe. In Verbindung sein mit Gott. Der zweite Schritt oder zweite Strategie, entdecke sein Wort. Das heißt, die Bibel zu lesen, die Bibel zu studieren. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Unser geistliches Leben braucht auch Nahrung. Und das ist das Wort Gottes. Und da lade ich euch ein, den 2. Timotheus aufzuschlagen. 2. Timotheus 3. So im letzten Drittel des Neuen Testamentes. Ja, wenn jemand noch eine Bibel braucht, wir haben hier vorne noch einige Bibeln liegen. Man kann sich das ganz gut merken von der Abfolge der biblischen Bücher. Zuerst kommen die 4 Evangelien, dann die Apostelgeschichte, dann der Römerbrief, dann Korinther und dann kommen 4 kleinere Briefe, Galater, Epheser, Philipper, Kolosser und dann kommen die 3 T's, nämlich Thessalonicher, Timotheus, Titus. Also 2. Timotheus 3, und da Vers 16 und 17. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Hier wird deutlich, Gottes Wort gibt Kraft zum Leben. Es ist etwas, was von Gott herkommt und deshalb ist seine Kraft darin. Oder ich denke an, das habe ich jetzt hier nicht auf der Folie, ich denke an Hebräer 4, Vers 12, wo es heißt, das Wort Gottes ist lebendig und schärfer als jedes zweischneidige, kräftig und lebendig, schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch und scheidet die Gedanken und hilft uns selbst zu erkennen. Gottes Kraft, liegt in diesem Wort. Und wenn ich es studiere, dann spricht er selbst zu mir. Wer von euch wird gerne zurechtgewiesen? Will ich mal sehen? Okay, das sind jetzt drei. Also, es kommt drauf an, höre ich da so. Also, wenn ich kein Navi dabei habe und mich in Bamberg hoffnungslos verfahren habe und dann nachfrage, wo ist denn die Siechenstraße? Und dann sagt er, oh, da müssen Sie geradeaus fahren und dann ampelt rechts und dann wieder links und dann noch zweimal rechts und dann wieder links und dann am Kreisverkehr, bla bla bla. Und ich finde dann den Weg. Da werde ich gerne zurechtgewiesen, oder? Also Zurechtweisung hat etwas damit zu tun, dass mir jemand den rechten Weg weist. Zurechtweisung. Ja? Oder Erziehung. Werdet ihr gerne erzogen? Ah, das war die richtige Antwort. Wo sind die Eltern? Ihr habt es gehört. Erziehung ist nicht immer so angenehm, wenn ich gesagt bekomme, hey, pass auf, mach das so oder mach es so. Aber im Rückblick ist es etwas Gutes. Und all diese Dinge, dazu soll die Schrift, das Wort Gottes, dienen. Sie ist vom Heiligen Geist eingegeben, Geist gehaucht, heißt es dort eigentlich im Griechischen. Und sie hilft mir, ein Mensch zu sein, der ausgerüstet ist zu jedem guten Werk. Durch das Studium der Heiligen Schrift komme ich in Kontakt mit Gott, komme ich in Kontakt mit Jesus. Er spricht zu mir, er formt mich, er hilft mir, ein Mensch zu werden, der ihm gefällt, nach seinem Wort, nach seinem Willen. Und Jesus selbst sagte in Johannes 5, 39, ihr studiert die Heilige Schrift, weil ihr meint, dadurch zum ewigen Leben zu gelangen und tatsächlich weist sie auf mich hin. Das heißt, wenn ich die Heilige Schrift studiere, dann begegne ich Jesus. In der Bibel lerne ich Gott besser kennen und auch seinen Willen für mein Leben. Anton Rubinstein, der bekannte russische Komponist und Pianist, hat es so gesagt: Wenn ich es einen einzigen Tag unterlasse zu üben, so merke ich es sofort. Sollte ich es zwei Tage unterlassen, so würden es meine Freunde merken. Ließe ich aber drei Tage vorübergehen, ohne zu üben, so würde es das gesamte Publikum merken. Das hat er gesagt, als er gefragt wurde, ob er, nachdem er so eine Perfektion schon in seinem Klavierspiel hat, ob er dann überhaupt noch täglich üben muss. Das war seine Antwort. Und manchmal geht es uns ja ähnlich, vielleicht Menschen, die schon lange Zeit sich mit der Bibel beschäftigen, sagen, was können wir eigentlich noch Neues entdecken, wenn ich die Bibel lese? Und ich studiere die Bibel und lese die Bibel jetzt schon mehrere Jahrzehnte, sage ich, so alt bin ich schon. Und ich entdecke immer wieder neue Dinge. Ich werde immer wieder neu angesprochen. Das ist ja genauso wie beim Essen, also wenn ich ein Lieblingsessen habe, also zum Beispiel die Gemüselasagne meiner Frau, und es gibt sie und ich esse sie und ich genieße sie und dann, ich kann sie eigentlich jeden Tag essen, weil sie so gut schmeckt, weil es so lecker ist. Und genauso ist mit dem Wort Gottes. Das soll meine Lieblingsspeise sein, das Lieblingsessen, dass ich mich damit beschäftige, dass ich meinen Glauben, meine Beziehung zu meinem Herrn dadurch pflege. Wir brauchen die ständige Verbindung mit dem Wort Gottes, damit unser Leben kraftvoll bleibt. Selbst wenn ich es schon Jahre kenne und ich empfehle immer, die Bibel immer wieder durchzulesen. Ich bin gerade wieder selber dabei. Und es ist so spannend, mal in größeren Abständen, in größeren Überblicken auch die Bibel zu lesen. Und es gibt Bibellesepläne, wo man da in einem Jahr durch die ganze Bibel durchkommt. Sogar chronologisch. Das heißt, dass man dann die unterschiedlichen Bibelabschnitte so liest, wie sie auch zu welcher Zeit sie abgefasst wurden, dass sie zusammenpassen, auch geschichtlich zusammenpassen. Ich empfehle dieses Buch. Beschäftigt euch damit, lest darin. Es hilft, im geistlichen Wachstum voranzukommen, in die Beziehung zu Jesus zu pflegen. Der nächste Schritt, die nächste Strategie, vertraue und handle. In Jakobus 1 heißt es, nun genügt es aber nicht, sein Wort nur anzuhören, ihr müsst auch danach handeln. Alles andere ist Selbstbetrug. Kann es sein, dass sich viele Menschen selbst betrügen? Sie wissen zwar darum, was Gottes Wille ist, sie wissen zwar, was sein Wort sagt, sie möchten aber ihr eigenes Ding durchziehen. Sie möchten lieber das selber entscheiden, was richtig und falsch ist. Aber wer Gottes Liebe erfahren hat, das haben wir schon gesehen, wer Gottes Liebe erfahren hat, der hat auch den Wunsch, seinen Willen zu tun. Der möchte sein Leben nach seinem Wort ausrichten. Liebe Gott, so hat Jesus gesagt, den Herrn von ganzem Herzen, aus ganzer Seele und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ebenso wichtig ist aber das zweite. Liebe deinen Mitmenschen so, wie du dich selber liebst. Das heißt, die Motivation zu handeln, wie es mir Gott in seinem Wort zeigt, ist die Liebe. Ich antworte auf die Liebe, die Gott mir entgegengebracht hat. Er hat alles für mich gegeben. Und die einzige passende Antwort darauf ist, Herr, nimm mein Leben. Was willst du, dass ich tun soll? Ich kann mich entscheiden, Gott zu lieben und ihm mein Leben anzuvertrauen. Und dann sage ich, Herr, was sagst du mir in deinem Wort? Was ist dein Wille für mich? Was kann ich noch umsetzen? Manchmal habe ich den Eindruck, wir möchten irgendwie so gerade so gerettet werden. Versteht ihr, was ich damit meine? Also so die Frage, wie weit kann ich an den Abgrund gehen, ohne runterzufallen? Ich probiere es mal aus. Ja, ich bin gerade noch da, ja, ich bin noch gerettet. Aber das ist eine Haltung, die mich in die Schlucht stürzen wird. Denn es ist nicht eine Haltung der Liebe. Liebe gibt immer alles. Liebe hält nichts zurück. Genauso wie Gott in seiner Liebe alles gegeben hat und den ganzen Himmel für uns ausgeschüttet hat, um uns zu retten, genauso möchte er, dass wir ihn wieder lieben, dass wir auf diese Liebe antworten. Und diese Liebe hält nichts zurück, dass ich sage, ja, was muss ich tun, um gerade so gerettet zu werden? Sondern ich möchte mein ganzes Leben ihm geben. Und dazu gehört, dass ich sage, Herr, egal was du mir in deinem Wort sagst, egal was es ist, wenn es deinem Willen entspricht, wenn es deinem Wort entspricht, dann will ich das umsetzen. Dann will ich das tun. Das ist die Liebe zu Gott. Und wenn Gott dann mir etwas sagt, ja, dem reichen Jüngling, erinnern wir uns daran, Matthäus 19 hat er gesagt, verkauf alles, was du hast und gib es den Armen und komm und folge mir nach. Und er ging traurig weg. Was sagt Gott dir? Nehmen wir Gott beim Wort? Setzen wir das um, was er uns sagt? Oder sagen wir, nee, also das meiste ist ja okay. Aber wenn Gott dann herkommt und sagt, das und das, da habe ich meine eigene Agenda. Da habe ich meine eigenen Vorstellungen davon. Das möchte ich nicht. Und im Grunde genommen merken wir dann, dass wir nicht wirklich von der Liebe zu Gott motiviert sind, sondern von der Liebe zu uns selbst. Gott zu lieben und mein Leben nach seinem Willen auszurichten, bringt echten, tiefen Frieden. Wenn mir bewusst ist, dass es da in meinem Leben eine Ecke gibt, die ich nicht dem Willen Gottes ausgeliefert habe, dann werde ich natürlicherweise keinen Herzensfrieden haben. Gleichzeitig sucht die Liebe Gottes in mir aber auch einen Weg zu den Mitmenschen. Jesus hat gesagt, liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Das heißt, es ist eine natürliche Folge, dass ich, wenn ich Jesus liebe, auch seine Gebote halte. Das ist ein und dieselbe Seite, also es sind zwei Seiten einer Medaille. Das geht gar nicht anders. Gott lieben zu wollen, ohne ihm gehorsam zu sein, ist versuchen zu schwimmen, ohne nass zu werden. Verstehen wir, das geht nicht. Die Liebe zu Gott beinhaltet immer auch den Wunsch, nach seinem Willen zu leben. Das heißt, wir sollen das Erkannte ausleben. Jesus sagt, nicht wer mich dauernd Herr nennt, wird in Gottes Reich kommen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Echte Liebe zu Gott zeigt sich darin, seinen Willen zu tun. Dieses Tun ist aber immer nur die Antwort auf die Liebe Gottes. Nicht so, dass ich sage, ja, ich tue jetzt den Willen Gottes und dann habe ich so ein bisschen was auf das Himmelskonto drauf gebucht. Und dann stehe ich in den Augen Gottes besser da oder werde eher gerettet als irgendjemand anderes. Nein, das, was ich tue, ist immer eine Reaktion auf die Liebe Gottes, die ich erfahren habe. Und manchmal begegne ich der Meinung, dass wenn ich mich nach dem Willen Gottes richte, wenn ich mich nach der Bibel richte, nach dem, was hier uns gesagt ist, dass das Leben dann gar keine Freude mehr macht. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Er ist der Erfinder des Lebens und er weiß am besten, was mir hilft, ein wirklich freudiges und ein sinnerfülltes Leben zu führen. Er macht keine unnützen Anweisungen. Hier im Propheten Jesaja lesen wir, der Herr, dein Erlöser, der Heilige Israels, spricht, ich bin der Herr, dein Gott, der dich lehrt, was dir nützt und dir den Weg zeigt, den du gehen sollst. Das heißt, das, was Gott mir zeigt, nützt mir und hilft mir, wenn ich es in meinem Leben anwende. Ich lebe das Erkannte aus und Schritt für Schritt gehe ich dann den nächsten Schritt und wieder den nächsten Schritt und wieder den nächsten Schritt. Und dann komme ich irgendwann an am Ziel. Das ist wie bei einer Bergwanderung. Wenn ich da unterwegs bin, normalerweise macht man es so, dass ich einen Schritt nach dem anderen gehe und so den Weg zurücklege. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der versucht, in 2 oder 3 Meter Sprüngen einen Berg zu besteigen. Schritt für Schritt. Und sich nicht entmutigen zu lassen, sondern zu sagen, ich gehe diesen Weg, ich will den Willen Gottes tun, auch wenn ich vielleicht mit dem einen oder anderen in meinem Leben kämpfe, aber es ist eben wie bei einer Wanderung, wenn ich da das Ziel habe, da ist der Gipfel, da will ich hin und da ist der Weg und dann falle ich hin, was mache ich dann? Aufstehen, genau. Ich bleibe nicht liegen. Okay, es hat eh alles keinen Zweck, ich erreiche es eh nie, sondern nein, ich stehe auf und gehe weiter, Schritt für Schritt. Und viele machen den Fehler, dass sie zu schnell aufgeben. Natürlich kann es Kraft kosten und Mühe, wenn ich zum Beispiel schlechte Gewohnheiten überwinden will und aufzugeben habe. Aber wenn ich einen Schritt nach dem anderen gehe in der Kraft Gottes, dann werde ich mit Gottes Hilfe auch das Ziel erreichen. Die 5. Strategie für geistlichen Gewinn, suche Gemeinschaft. Hier lesen wir in der Apostelgeschichte, viele Zuhörer glaubten, was Petrus ihnen sagte und ließen sich taufen. Etwa 3000 Menschen wurden an diesem Tag in die Gemeinde aufgenommen. An Pfingsten predigte Petrus die gute Nachricht, viele Menschen ging es durchs Herz, sie ließen sich taufen. Und dann heißt es hier weiter, alle in der Gemeinde ließen sich regelmäßig von den Aposteln im Glauben unterweisen und lebten in enger Gemeinschaft, feierten das Abendmahl und beteten miteinander. Die enge Gemeinschaft untereinander war ein wichtiges Element für das geistliche Wachstum. Christsein funktioniert nicht alleine. Ich brauche diese geistliche Gemeinschaft. Und deshalb heißt es hier auch im Hebräerbrief, achtet aufeinander, ermutigt euch zu gegenseitiger Liebe und spornt einander an, Gutes zu tun. Versäumt nicht die Zusammenkünfte eurer Gemeinde, wie es sich einige angewöhnt haben. Ermahnt euch gegenseitig, dabei zu bleiben. Ihr seht ja, dass der Tag nahe ist, an dem der Herr wiederkommt. Je deutlicher es wird, dass Jesus Christus wiederkommt, desto stärker braucht jeder Christ die Gemeinschaft mit anderen Gläubigen, die Ermutigung voneinander. Und wir lesen gerne hier, das ermahnt euch. Das heißt aber so viel wie, ermutigt euch, unterstützt euch, seid füreinander da, helft euch gegenseitig. Ein Landwirt war schon lange Zeit nicht mehr zum Gottesdienst gekommen. Er hatte keinen Kontakt mehr zur Gemeinde. Und dann kam der Pastor zu ihm, der Pfarrer zu ihm und hat ihn besucht. Und der Landwirt öffnet, ohne ein Wort zu sagen, und lässt den Pfarrer hinein. Und sie setzen sich beide vor das Kaminfeuer, ohne ein Wort zu sagen, und schauen gemeinsam in dieses Feuer, wie das Feuer dort brennt. Und nach einer Zeit des Schweigens und des Nebeneinandersitzens steht der Pfarrer auf und nimmt mit der Kohlenpfanne, mit der Kohlenzange eine Kohle aus dem Feuer und legt sie auf das Kaminsims und setzt sich wieder hin. Und beide schauen und dann sehen sie, wie das Feuer weiter brennt, aber diese isolierte Kohle, die jetzt da dort auf dem Kaminsims liegt, wird ganz schnell kalt, geht aus, raucht noch ein bisschen und dann ist sie aus, während die anderen noch brennen. Und der Landwirt sagt, Herr Pfarrer, ich habe Ihre Predigt verstanden. Ich werde wieder zum Gottesdienst kommen. Um in unserem Glauben wachsen zu können, brauchen wir neben dem Gebet, neben dem regelmäßigen Bibelstudium, neben der praktischen Umsetzung des Erkannten auch die Gemeinschaft mit anderen Gläubigen. Und der fünfte Punkt, bekenne Jesus. Hier lesen wir wieder in der Apostelgeschichte, die Mitglieder des Gerichtshofes wunderten sich darüber, wie mutig Petrus und Johannes redeten. Wussten sie doch, dass sie einfache Leute waren, die niemals Theologie studiert hatten. Aber sie erkannten die beiden als Jünger Jesu wieder. Nachdem sie die Apostel wieder in den Sitzungssaal gerufen hatten, verboten sie ihnen sehr nachdrücklich, noch einmal in der Öffentlichkeit von Jesus zu reden. Aber Petrus und Johannes antworteten nur, wollt ihr tatsächlich von uns verlangen, dass wir euch mehr gehorchen als Gott? Wir können unmöglich verschweigen, was wir gesehen und gehört haben. Sie konnten nicht schweigen. Für sie war es einfach ein inneres Bedürfnis, von dem weiterzuerzählen, das weiterzugeben, das sie selbst glücklich gemacht hatte. Sie hatten wieder Grund zur Freude, sie hatten Hoffnung gefunden und sie begriffen, dass Jesus ihnen vergeben hatte. Sie haben in Jesus den verheißenen Messias erkannt. Das heißt, wenn ich über das rede, was mich selbst glücklich macht, was ich selbst mit Jesus erlebt habe, dann wird es in mir wieder lebendig, dann stärkt es wieder meinen Glauben. Und selbst auch diese Vortragsreihe, vielleicht habt ihr das auch erlebt, diese Vortragsreihe, selbst wenn Gemeindeglieder, die das schon jahrelang kennen und sich damit beschäftigt haben, es wieder neu hören, wieder neu davon erzählen, fängt diese, diese Flamme der Liebe, diese Flamme des Glaubens wieder heller anzuleuchten. Und genauso ist es, wenn ich von meinem Glauben weitererzähle, wenn ich das weitergebe, was mich glücklich macht. Es gibt mir selbst neuen Mut, es gibt mir selbst neue Kraft. Es stärkt mein Vertrauen, es stärkt meine Liebe zu Jesus. Das heißt, um geistlich zu wachsen, soll ich Gottes Mitarbeiter werden. Die gute Nachricht von ihm unter die Menschen bringen. Sich einsetzen für andere. Und wir haben gestern Abend, wer da war, in dem Gesundheitstipp von Alexia gehört, dass das sogar nicht nur für meine geistliche Gesundheit gut ist, für meinen Glauben, sondern sogar für meine körperliche Gesundheit gut ist. Wenn ich mich für andere einsetze, wenn ich das weitergebe, wenn ich mich um andere kümmere, um andere sorge und ihnen helfe, den Weg zum ewigen Leben zu finden. Und es gibt nichts Schöneres, als zu sehen, wie das Leben von Menschen durch die Gnade Gottes, durch das Evangelium, durch die Liebe Gottes verändert wird. Fünf Strategien für geistlichen Gewinn. Rede mit Gott, entdecke sein Wort, vertraue und handle, suche Gemeinschaft mit anderen Gläubigen und bekenne Jesus. Dann wird sich unser Leben Stück für Stück verändern. Durch die Gemeinschaft mit Jesus, durch die Beziehung zu ihm, werden wir immer mehr seine Charaktereigenschaften ausstrahlen können. Werden wir immer mehr in sein Bild verwandelt. Das ist ein geistliches Gesetz. Das, mit dem ich mich beschäftige, das prägt mich. Ich möchte zum Schluss diese Geschichte erzählen von der 7-Kühe-Frau. Es war zu einer anderen Zeit und auch in einer ganz anderen Kultur natürlich. Damals in dieser Kultur war es so, wenn ein Mann eine Frau heiraten wollte, dann musste er einen bestimmten Preis für sie an den Vater der Frau bezahlen. Und damals war es üblich, für ein durchschnittliches Mädchen 2 bis 3 Kühe zu bezahlen. In unserer Kultur ist es uns etwas befremdlich, aber damals war das eben so in dieser Kultur. Und eine schöne Frau kostete bis zu 4 Kühen. Jetzt gab es da einen jungen, erfolgreichen Kaufmann, der auf den verschiedenen Südseeinseln unterwegs war und mit den Einwohnern Handel trieb. Und er kam dort zu einem Häuptling und er sagte zu diesem Häuptling dieses Stammes: Ich möchte gerne deine Tochter heiraten. Und das ganze Dorf hatte mitgehört und die Tochter des Häuptlings war nicht gerade eine Schönheit. Und sie haben überlegt, wie viel Kühe wird der Kaufmann wohl für die Tochter des Häuptlings ausgeben? Der Kaufmann fragte: Was soll ich dir für Mahatma geben? Der Häuptling antwortete: 5 Kühe. Die Dorfbewohner waren erstaunt. Was? So viel hatte bisher noch keine hübsche und intelligente Frau gekostet. 5 Kühe. Und sie waren gespannt, wie viel der Kaufmann bieten würde. Und er sagte: Ich werde dir 7 Kühe für Mahatma geben. Die Dorfbewohner waren zum zweiten Mal erstaunt. 7 Kühe für diese hässliche Mahatma? Es ist ja fürchterlich. Wie kann man nur? Wenn der Kaufmann besser gehandelt hätte, dann hätte er sie bestimmt für 1 oder 2 Kühe bekommen. Jetzt bezahlt er 7 Kühe für sie. Aber der Häuptling und der Kaufmann waren sich handelseinig und bald war die Hochzeit und das junge Ehepaar machte sich auf die Hochzeitsreise. Als sie nach ein paar Wochen wieder auf die Insel zurückkamen, waren alle überrascht. Das war nicht mehr die Mahatma, die sie kannten. Sie war eine wunderschöne, selbstbewusste Person geworden. Was ist mit dir geschehen? Fragten die Dorfbewohner. Der Kaufmann sagte: Sie lebt nur das, was sie ist. Eine 7-Kühe-Frau. Wir sollen das leben, was wir sind. Kinder Gottes, Gott hat uns zu einem unendlich hohen Preis losgekauft. In seinen Augen sind wir viel, viel mehr wert als 7 Kühe. Gott hat seinen einzigen Sohn gegeben. Wenn du der einzige Mensch auf diesem Planeten gewesen wärst, der Rettung nötig gehabt hätte, Jesus wäre auch für dich alleine gekommen. Und Jesus bittet jeden von uns, sein Geschenk anzunehmen, auf sein liebevolles Werben zu antworten. Und ich lade jeden ein, heute Morgen entweder zum ersten Mal oder wieder erneut Ja zu sagen zu der Liebe Gottes, Jesus anzunehmen. Er wird deinem Leben Sinn und inneren Frieden geben und Hoffnung schenken. Jesus liebt dich. Er hat sein Leben für dich gegeben, um dich zu retten. Amen. Unser Vater im Himmel, wir danken dir, dass deine Gnade für jeden von uns genügt und ausreicht, dass deine Liebe so groß ist, dass du alles für uns gegeben hast. Herr, dass du Gemeinschaft mit uns haben möchtest, dass du in einer tiefen, engen Beziehung mit uns leben möchtest. Und wir bitten dich, Herr, dass du uns mit deiner Liebe erfüllst, dass wir dich wieder lieben können und unsere Mitmenschen. Hilf uns, Herr, dass wir uns bewusst Zeit nehmen für dich, für dein Wort, für das Gebet, für die Gemeinschaft miteinander, für den Glauben zu bekennen. Und gib uns auch die Kraft, Herr, das auszuleben, was wir als richtig erkannt haben in deinem Wort. Hilf uns, dass wir uns unter dein Wort stellen, dass es uns prägen kann, uns umgestalten kann, dass wir so dir immer ähnlicher werden. Hab Dank dafür, Herr. Amen.